Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und es war finster in der Tiefe. Und Gott sprach: Es werde Licht.
Mai 1980. Die öffentliche Rekrutenvereidigung im Bremer Weserstadion mündet in heftigen Krawallen. Für viele das magische Geburtsdatum der Autonomen. Warum wurden und werden Häuser besetzt?
Wie fühlst du dich beim Werfen eines Mollys?
Gab es die Globalisierungsbewegung schon 1988?
Waren die 90er verwirrt?
Gibt es heute überhaupt noch Autonome?
Wie soll's weitergehen?
Keine Szenebroschüre, keine Diplomarbeit, sondern der Versuch, der kollektiven Geschichtsarbeit auf die Sprünge zu helfen.
Autonome in Bewegung.
Der 32. Teil.
Gipfelhopping? Mehr davon. Vor Jahren, als nach einigen global organisierten Gipfelprotesten, nach dem grandiosen Auftakt in Seattle 1999, eine gewisse Dynamik entstand, als Autonome begannen, für militante Gipfelproteste um die Welt, Europa zu reisen, kamen auch Stimmen auf, die das in Frage stellten. Kritik gab es, weil die Proteste angeblich zu wenig im Alltag eingebettet seien, nur ein einmaliges Aufbäumen wären. Die lokale linke Szene würde danach alleingelassen mit den Repressionsmaßnahmen und den zerlegten Innenstädten. Die internationalen Kontakte blieben rein oberflächlich. Statt die nur symbolischen, repräsentativen Gipfel der Mächtigen, sollten wir lieber den kapitalistischen Alltag stärker stören. Der Vorwurf lautete, wir würden lieber reisen, als zu Hause zu rödeln. Nun, nach den wilden Protesten gegen den G20-Gipfel 2017 in Hamburg können wir gelassener auf die damalige Kritik und Selbstkritik schauen und blicken gern zurück auf die jährlichen Ausflüge in fremde Gefilde mit ihrem oft eigentümlichen Lokalkolorit. Mollys in Thessaloniki, Pink Silver in Prag, schwedische Gardinen in Göteborg, Geheimdienst, Geheimdienstparanoia in Petersburg, Schnee in Davos, fließende Finger durch Felder in Heiligendamm, Spitzel in Schottland, kalter Po beim Kopenhagener Klimagipfel, Autobahndemo in Evian, mit den Gelbwesten in Biarritz. Natürlich ist es wichtig, nicht nur als Krawalltouristin von Event zu reisen. Aber wo Masse ist, sind eben auch viele, die nur mal schauen wollen und ohne Schaulustige meist kein Krawall. Und den anlässlich der diversen Gipfel immer wieder produziert zu haben, bleibt eben in Erinnerung. Sei es bei den Medien, die nur dann berichten, wenn es brennt und nicht oder kaum bei reinen Latschdemos, sei es bei den Beteiligten, die die Chance haben, sich wieder einmal zu engagieren oder später daran anzuknüpfen, wenn es ihnen gefallen hat oder wenn es sie böse erwischt hat. Nicht wenige von uns radikalisierten sich durch Polizeiknüppel. Die Chance, mehr Leute zu werden, die sich als linksradikal verorten, steigt eben eher durch Learning by Doing als durch Flugis und Plakate lesen. Wir Autonome haben die Möglichkeit, unsere Überzeugungen und Ansprüche in die Praxis umzusetzen. Soll das kleine Auto hier wirklich für die Barrikade umgekippt werden? Welche Läden sollen was abkriegen, wenn in einem armen Stadtteil der Riot beginnt? Helfen wir uns in der Anonymität gegenseitig, wenn die Bullen kommen, oder folgen wir dem Prinzip rette sich, wer kann? Erklären wir KritikerInnen unser Tun oder haben wir Besseres zu tun bzw. fühlen uns durch Nachfragen nur schnell provoziert? Stellen wir uns vor kleine Läden, löschen Feuer, wenn darüber Menschen wohnen? Die militanten Massenproteste waren und sind immer Gelegenheiten, das Geschehen auszuwerten, zu diskutieren, was okay war und was nicht. Es bringt uns nichts, das sein zu lassen, nur weil der Feind mithört. In Hamburg, in Thessaloniki, in Genua ist viel Mist passiert, wie zum Beispiel Feuer in Wohngebäuden zu legen. Was sollte es schaden, das zu kritisieren? Daran können wir nur wachsen und die, die zuhören oder das lesen, kriegen mit, dass es uns nicht nur um Krawall geht, sondern um gezieltes Stören mit ethischen, politischen Maßstäben. Wir wollen keine Verletzten und Verhafteten, wir wollen stören und zeigen, wie sehr uns das nicht passt, wofür zum Beispiel die Leader der führenden Staaten stehen.
Nach einer kurzen Zeitleistenpause geht es hier gleich weiter mit dem Buch Autonome in Bewegung.
2016, 11.01. Potsdam. Berliner Nazibus auf dem Weg zur Pogida-Demo angegriffen. Scheiben klirren. 11.01. Leipzig. Brandanschlag auf die Bahn stört die Anreise der Nazis zu einem Aufmarsch von Legida. 25.01. Dresden. 11 Autos von Pegida-TeilnehmerInnen angezündet. 6.02. 5.000 demonstrieren gegen Razzien und Großeinsatz in der Riga 94, die ohne Durchsuchungsbefehl durchgeführt worden waren. Rebellische Strukturen verteidigen, solidarische Kieze schaffen. 17.03. Autonome kurdische Föderation Nordsyrien wird ausgerufen, bestehend aus Afrin, Kobane und Cizre, bekannt als Rojava. 21.03. In Paris beginnt dann landesweit Nuit Debout, Platzbesetzungen und Widerstand gegen Arbeitsmarktreform Loi Travail. 30.04. Brennende Barrikaden gegen AfD-Parteitag in Stuttgart. Mai. Ende Gelände blockiert Betrieb des Tagebaus Schwarze Pumpe in der Lausitz, muss auf 20% Leistung gedrosselt werden. 3.05. Berlin. Ferienwohnung kurzzeitig besetzt, von Bullen geräumt. 22.06. Berlin. Bullen räumen die Katerschmiede in der Riga 94 und nisten sich zusammen mit einem Sicherheitsdienst für 3 Wochen im und vor dem Haus ein. Brandanschläge und Schäden an Neubauten als Antwort. Gerichtsurteil zur Rechtswidrigkeit der Räumung führt später mit zur Wahlniederlage von Innensenator Henkel und die Katerschmiede gehört wieder uns. In den Folgetagen mehrere Spontis, Mobs und Angriffe gegen Bullen, Ordnungsamt, Luxusautos, Banken, Jobcenter, CDU, SPD, Immobilienbüros und Baustellen für Eigentumswohnungen etc. 9.07. Berlin. Kämpferische Soli-Demo für die Riga 94, für die Bullen die gewalttätigste Demo der letzten Jahre. 8.09. Magdeburg. Fuhrpark der Bundespolizei in Brand gesetzt. 30.09. bis 2.10. Köln. Big Data-Kongress. Leben ist kein Algorithmus. Solidarische Perspektiven gegen den technologischen Angriff. 3.10. Soli-Kundgebung in Berlin gegen das geplante Abtreibungsverbot in Polen. 16.10. Hamburg. Porsche von Bankenpräsident Peters mit Buttersäure stillgelegt. 6.11. München. Lack und Bitumen auf Hauptsitz von Google. 13.11. Leipzig. Hausbesuch bei Nazischwein. Großflächiger Einsatz von Bitumen, Sanitäranlagen, Elektrogeräte und andere Einrichtungsgegenstände zerstört.
Die Zeitleiste war natürlich auch aus dem Buch Autonome in Bewegung. Jetzt kommt das Kapitel York 59 bleibt.
York 59 bleibt. Diese Parole wurde mal in der Jungle World verlacht, nach dem Motto, von wegen, wenn so ein Slogan propagiert wird, dann ist schon klar, wer demnächst geräumt wird. So ganz Unrecht hatten sie nicht, denn schließlich haben am 06.06.2005 5 Hundertschaften das drinnen und draußen blockierte Hausprojekt innerhalb von Stunden erobert. Mehr als 60 BewohnerInnen mit einigen Kindern in selbst ausgebauten Fabriketagen sowie einige politische Gruppen, die dort die offenen Räume nutzten, hatten einen langen Kampf um das Projekt geführt, das seit 1988 bestand. Die Räume, als Gewerbeflächen gemietet, waren juristisch der Willkür der Hausbesitzer ausgesetzt. Der erste Hauskampf 1993-94 war noch erfolgreich, da die damaligen neuen Besitzer, die Penzgarski-Sorat-Gruppe, durch den skandalösen Betrieb von Flüchtlingswohnheimen und ihr soziales Engagement öffentlich und praktisch konkret angreifbar waren. Leider traf das auf die nächsten Besitzer im Jahr 2003 nicht so sehr zu. Nur der junge Nachkömmling der alteingesessenen Immobilienbesitzerfamilie Marwelt, Boris Gregor, gab als Verwalter der York 59 in gewissem Maße eine Zielscheibe ab. Büro, Elternhaus und später auch sein Kleinwagen mussten unangekündigte Besuche aushalten. Neben dem üblichen, Demos, Kundgebungen, Plakate, Flyer, Veranstaltungen, stachen ein paar Aktionen bzw. Ideen unseres Hauskampfes heraus. Der SPD-Zentrale im Wedding wurde die Willy-Brandt-Büste aus der Vitrine geklaut, mit dem Versuch, sie als Druckmittel gegen die Räumung einzusetzen. Hat leider nicht geklappt, so wichtig war Willy nun auch wieder nicht und die Büste wurde schließlich zurückgegeben. Die Eingangstür der Hausverwaltung sollte zugemauert werden. Schließlich hatten sie uns über Weihnachten die Veranstaltungsetage mit Steinen vermauert. So hatten wir in der Kantstraße unsere Steine vor Ort, aber auch die grünen Gegenspieler. Also wurden sie, die Steine, lieber nicht ausgepackt. Dem Hausbesitzer Marc Walter wurde nächtens vor dem Wohnhaus ein Ständchen inklusive Samba-Gruppe gespielt und Flyer verteilt, damit die Nachbarschaft wusste, mit wem sie da Tür an Tür wohnte. Sein Zweitwohnsitz in Hamburg wurde im Zusammenhang mit der Demo gegen die Räumung der Wagenburg-Wendebecken von mehreren hundert Leuten tagsüber belagert. Von der Goldelse am Großen Stern wurde ein Riesentransbi herabgelassen, die Presse wurde auf Umwegen hingeleitet und ein Superfoto mit York 59 bleibt war in den Zeitungen zu sehen. Marvels Großnichte versprach bei einer Kundgebung vor seinem Büro in der Kantstraße ewige Familienrache, sollte er wirklich räumen lassen. Andere Aktivitäten, wie Lobbyarbeit bei den politischen Parteien im Bezirk Kreuzberg und im Abgeordnetenhaus, Besetzungen, Pressearbeit, Szenemobilisierungen und nächtliche Sprühaktionen, wurden von den vielen York-BewohnerInnen angeleiert, die in den langen Jahren der Existenz des Hausprojektes linksradikale Erfahrungen drinnen und draußen gesammelt hatten. Der Zusammenhalt war groß. Alle wollten bleiben und das Ding durchkämpfen, schließlich hatte es bereits 1994 geklappt. Die 8 WGs, die vielen Ex-Wohnis, solidarische Nachbarprojekte und die Szene gaben ihr Bestes. Leider hat selbst das nicht gereicht, die Bullenhundertschaften und das SEK rückten an. Die Räumung wurde übrigens ein Jahr später vor Gericht als unrechtmäßig erklärt, es hätten Räumungstitel gegen die einzelnen BewohnerInnen erwirkt werden müssen, nicht nur gegen den Hausverein. Immerhin reichte die Mobilisierung der Öffentlichkeit, um nur ein paar Tage später das Projekt wieder auferstehen zu lassen, allerdings an einem anderen Ort, und der war nicht unattraktiv. Das, durch die Umstellung von Sozialamt auf Hartz-IV-System im sonnigen Südflügel seit Anfang 2005 leerstehende Bethanien am Mariannenplatz, bot den frisch geräumten Platz und dem Kiez ein neues, gewichtiges Argument, um die geplante Privatisierung des städtischen Gebäudes zu behindern. Die zuvor verbal so solidarisch zur York 59 stehenden PolitikerInnen der Grünen und der PDS in Bezirk und Senat konnten nun zeigen, was sie drauf hatten. Erstmal wurde nicht geräumt. Und als dann die Bezirksbürgermeisterin Rheinauer, PDS, ein halbes Jahr später genug von den BesetzerInnen hatte, war schließlich der SPD-geführte Innensenat störrisch und wollte nicht mehr. Von wegen, das hast du jetzt davon, dass du sie so lange hast gewähren lassen. Na, gefreut haben sich die Richtigen, also wir. Jetzt konnten sogar mit Hilfe der neu gegründeten BI-Initiative Zukunft Bethanien, IZB, Unterschriften gegen die Privatisierung des gesamten Gebäudes und für ein kulturelles, künstlerisches, soziales Zentrum sowie den Verbleib der BesetzerInnen gesammelt werden. Die Methode des BürgerInnenbegehrens war neu und, weil auf Bezirksebene, ein wirksames Vehikel, diverse Interessen gleichzeitig zu bedienen. Bestehende Mietparteien wie die Kita wollten nicht rausfliegen, Stadtteilaktive die Privatisierung des historischen Gebäudes verhindern und die York 59, nun New York 59 in Bethanien, wollte bleiben. Immerhin konnte schon 1971 durch die erste größere Besetzung in Berlin das Georg-von-Rauch-Haus gehalten werden. Dieses Gebäude steht auf dem gleichen Gelände des ehemaligen Krankenhausparks wie der Südflügel des Hauptgebäudes des Bethanien. Nach 4 langen und bangen Jahren der Räumungsangst, der runden Tische, des Aufbaus einer brauchbaren Infrastruktur in den offenen Räumen und vielerlei Unterstützung wurde ein Vertrag ausgehandelt, der das Projekt New York 59 auf 15 Jahre sicherte. So lange schon hatte eine Besetzung in Berlin nicht mehr zum Erfolg geführt, dass diese als geradezu historisch angesehen werden konnte. Aber auch ein anschauliches Beispiel dafür war, wie sich die von oben gesteuerte Stadt verändert, wenn wir nichts dagegen setzen. Der Verkauf von städtischen Gebäuden ist nur ein Beispiel. Mieterhöhungen und gentrifizierende Großprojekte sollen die Stadt weniger für die Alteingesessenen als für InvestorInnen attraktiv machen. Kreuzberg war auch 2005 schon längst nicht mehr der Stadtteil in ruhiger Randlage an der Mauer. Das New York sollte und wollte Teil der Widerstandsstruktur im Kiez und darüber hinaus sein. Nutzbar für NachbarInnen, neue AktivistInnen und lang bestehende Projekte wie die antirassistische Initiative, die schon seit 1992 in der York 59 gearbeitet hatte. Der Versuch, ein offenes Haus auch für Nicht-Szene-Leute zu sein, ist eine gute Idee, auch wenn es nicht immer klar zu identifizieren ist, woran es liegt, wenn Mensch dann doch wieder nur unter sich bleibt. Zumindest hat die Energie der IZB einiges in Richtung Öffnung bewirkt. So fanden mehrere Szene-untypische Veranstaltungen in den ersten Jahren statt. Gleichzeitig etablierte sich die New York zu einem wichtigen Anlaufpunkt für Linksradikale, zum Beispiel als Infopunkt gegen den G8-Gipfel in Heiligendamm im Sommer 2007. die aktive Einmischung in Stadt- und Kiezpolitik durch die AktivistInnen der New York und die leichte Nutzbarkeit der offenen Räume des Projekts für selbstorganisierte Gruppen oder spontane Meetings bringen eine gewisse Vielfalt ins Haus. Dass es möglich ist, die Räume auf lange Sicht selbstorganisiert zu erhalten, liegt zum einen an der rechtlichen Absicherung des Projektes und zum anderen am kontinuierlichen Einsatz derer, die sich ihr Leben dort auf Dauer eingerichtet haben. Das ist ein Unterschied zu vielen sozialen Zentren in anderen Ländern, die meist ohne Wohnmöglichkeiten und unter Dauerräumungsdruck stehen.
Also zu dem Kapitel fällt mir einfach nur ein Song ein, wahrscheinlich euch auch.
Der Marienplatz war blau, so viel Bullen waren da. Und Mensch, Meier musste heulen, das war wohl das Tränengas. Und er fragte irgendeinen, sag mal, ist hier heute ein Fest? Sowas ähnliches, sagte einer, das Britannien wird besetzt.
Ihr hört gerade Fratzig vorgelesen auf 98,5 oder im Livestream unter stream.radio-fratz.de. Und es geht jetzt weiter mit dem Buch Autonome in Bewegung.
Mediaspray versenken. Ein Jahr nach der Besetzung des New York kam der Plan der Stadt aufs Tapet, in der Nähe gelegene Flächen an der Spree teuer verbauen zu lassen. Stadtumbau West hieß Mediaspray und wir erwiderten Mediaspray versenken. Obwohl der größte Teil der unbebauten Grundstücke schon verkauft und verplant war, startete der Widerstand dagegen. Und er wurde so vielfältig, dass sogar mal wieder Unterschriften gesammelt wurden. Das kulminierte in einer massenhaften Stimmabgabe parallel zur Abgeordnetenhauswahl 2008 für den Erhalt der öffentlich nutzbaren Uferflächen und gegen die unnötigen, aufwertenden Hochhausklötze. Nach den vielen Aktionstagen, Demos und Go-Ins machten sich sogar die durchgefeierten Party-People am Sonntag auf zu den Wahlurnen. Die örtlichen Clubs hatten extra Shuttles organisiert und die Party unterbrochen, um zur Wahl aufzurufen. Das Ergebnis war zwar überwältigend gegen die Pläne der Stadt ausgefallen, jedoch sollten die ewig Skeptischen dem Raffinement des Kapitals und seiner HandlangerInnen gegenüber Recht behalten. Die tollen Mobilisierungen zu Wasser und zu Land hatten zwar eine riesige Aufmerksamkeit auf die Problematik an der Spree geworfen, doch das so basisdemokratisch daherkommende Vehikel der Abstimmung wurde auf ganzer Linie unterwandert. Die Luft war nach der Stimmabgabe raus aus der Bewegung und die folgenden Proteste fielen flauer aus. Nur noch die Eröffnung der Wasserstoffhalle – O2 hatte für fette Knete sein Emblem auf der Monster-Veranstaltungshalle platziert – brachte den Mob wieder auf die Straße. Unser Stürmotto – wir sind alle eingeladen, versprühte Charme. Die Halle war wegen des Investors Philipp Anschutz, ein rechter Multimillionär aus den USA, und der Vorstellung Mainstream-Kultur kommt in Massen auf uns zu, verhasst. Das machte aus der großartig geplanten Eröffnung der Halle ein mittleres Desaster mit viel Blaulicht und Straßensperren. Ein öffentlich angesetzter Termin ist eben leichter zu bedienen als eine drastische, aber schleichende Veränderung der Stadt. Wie kapitalfreundlich und bewohnerinnenfeindlich der Stadtumbau West sich nun ausnimmt, kann vor Ort anschaulich betrachtet werden. Alle paar Monate ein neuer Klotz am Bein unserer Utopie von einer menschenfreundlichen Stadt für alle. Der neueste Klotz ist der Edge Tower, das Amazon-Hochhaus an der Oberbaumbrücke.
Ich schon wieder? Ah, ja, jetzt kurze Unterbrechung für die Zeitleiste.
2017. 4.1. Berlin. Nazi-Treffpunkt Icke in Hellersdorf mit Steinen, Farbe und Fäkalien angegriffen. 19.1. Dessau. Feuer an Türen von Amtsgericht, Landgericht und Staatsanwaltschaft, gelegt in Gedenken an die Betroffenen und Opfer rassistischer Polizeigewalt. 7.2. Berlin. Glasbruch und ein im Innenraum entleerter Feuerlöscher bei Nazi-Versandlager Suum Cuique. 22.4. Mehrere 10.000 demonstrieren gegen AfD-Parteitag in Köln. 22.04. bis 1.05. Berlin. Friedel 54-Aktionswoche mit Demos, Kundgebungen und militanten Aktionen. 28. bis 30.04. Selbermachen-Kongress in Berlin. Kongress für Basisorganisierung. 1.05. Unangemeldete revolutionäre 1. Mai-Demo 18 Uhr. 4.05. Berlin. Auto von militantem Nazi abgefackelt. 9.6. Hamburg, unter anderem Sitz der Deutsch-Afrika-Linien DAL, mit Steinen und Farbe angegriffen. G20 angreifen, Reparationszahlungen durchsetzen, für Völkermord gibt es keine Verjährung. 19.6. Landesweite Sabotage an Bahntrassen, Feuer an Kabelschächten, führen zu Zugausfall. Aktionen im Widerstand gegen G20. 29.06. Berlin, Friedel 54 Räumung. 2. bis 9.07. Riots, Aktionen, Demos und Blockaden gegen G20 in Hamburg. Im Vorfeld über 250 dezentrale militante Aktionen gegen den Gipfel. 25.08. Razzien und Verbot von Indymedia links unten. 19.10. Berlin. Wohnungsbaugesellschaft DGWO wegen Zwangsräumungen mit Hämmern angegriffen. Dezember. Hamburg. Die vorerst letzte Ausgabe der ZEC erscheint. Nach 25 Jahren sagt die Redaktion Tschüss. Silvester. Leipzig. Brandsätze im Haus des Jugendrechts gegen Bullen und Staatsanwaltschaft. Zwangsräumungen verhindern. Die durch Aufwertung verursachten Mietsteigerungen in Kreuzberg waren schon in den Nullerjahren immer stärker zu spüren. Im Rahmen der Media-Spree-Versenken-Kampagne entstanden dann die Kiez-Spaziergänge, die meinten, steigende Mieten stoppen. In besonders von Verdrängung bedrohten Straßen entstanden Straßenkomitees und bald gründete sich auch eine Initiative, die gemeinsam mit betroffenen MieterInnen die eklatanteste Form der Verdrängung, die Zwangsräumung, angehen wollte. Vorbild war die spanische Initiative Stop Desahucios, die dort nach dem Platzen der Immobilienblase entstanden war, weil die Leute die Hypotheken auf ihre Häuser nicht mehr bedienen konnten. Was bereits in Spanien und den USA Alltag war, dass Menschen massenhaft ihr Zuhause verloren, erhielt auch in Berlin immer größere Brisanz. Mittlerweile werden pro Tag durchschnittlich ca. 20 Räumungstitel ausgestellt und die allermeisten im Stillen durchgezogen. Die von vielen erlebte Demütigung und Scham und oft folgende Obdachlosigkeit sollte im Lichte der Öffentlichkeit in einen lauten und wütenden Protest verwandelt werden. Die INI macht es möglich, dass bedrohte Menschen, sowohl Gruppen als auch Familien, sich in der Lage sehen, Unterstützung herbeizurufen, den Tag der Räumung gemeinsam mit bisher Unbekannten zu planen, der Presse Interviews zu geben und öffentlich zu sprechen. So können sie trotz erlittenem Unrecht ein Stück Würde wiedererlangen. Nicht alle Proteste sind spektakulär, wie die im ersten Anlauf verhinderte Zwangsräumung einer Familie in der Lausitzer Straße im Februar 2013, wo mehrere hundert solidarische Menschen seit dem frühen Morgen den Eingang belagerten und die Presse breit über diesen Erfolg berichtete. Oft kann bei der zuständigen Hausverwaltung schon etwas erreicht werden, wenn ein Dutzend UnterstützerInnen das Büro belagert und Verhandlungen mit der betroffenen Mietpartei einfordern. Dann entsteht plötzlich Raum für Kompromisse oder eine alternative Unterbringung. Tragisch war jedoch der Fall einer geräumten älteren Frau, die sich trotz Öffentlichkeit und Protesten im Obdachlosenheim wiederfand, wo sie kurz darauf verzweifelt starb. Spannend am Ansatz der INI ist, dass neben den jahrealten Appellen, sich mit Betroffenen zu organisieren, im Mietshaus, in der Nachbarschaft, über kulturelle Grenzen hinweg, auch mal ein praktikabler Ansatz entstanden ist, der nicht schon nach zwei Treffen wieder aufgegeben wird. Und der nicht auf Hilfe für andere Betroffene beschränkt ist, sondern die Leute mitnimmt, sie zum Handeln und Mitmachen bringt. Auch manchmal dazu, sich weiter für andere Fälle einzusetzen, weiterzumachen. Ein schönes Beispiel sind auch die Kiezversammlungen im Konzertsaal des SO 36, die seit 2017 alle paar Monate stattfindet, von Zwangsräumungen verhindern einberufen. Dort kommen Gruppen von MieterInnen oder bedrohte Projekte zum Thema Vertreibung und Aufwertung zu Wort und berichten über ihre Strategien und Pläne. Gemeinsam werden Erfolge beklatscht und Mut gemacht, sich nicht alles gefallen zu lassen. Mehrere hundert Menschen überlegen, wie vorgegangen werden kann, was schon mal geklappt hat, Arbeitsgruppen entstehen daraus, solch unterschiedliche Herangehensweisen stehen nebeneinander. Die einen verhandeln mit dem Bezirksstadtrat und erreichen einen großartigen Erfolg gegen die mietensteigernden Modernisierungsabsichten ihres Vermieters, die anderen besetzen das alte Umspannwerk, in dem Google einen Campus für Start-ups einrichten will. Und auch das ist erfolgreich. Nach Monaten der Nadelstiche und Kundgebungen gegen Google und Co. sagt der Tech-Großkonzern im Herbst 2018 das Projekt ab. Da jubelt der Saal.
So, und bevor es jetzt gleich um Carlofts geht in dem Buch Autonome in Bewegung, erstmal noch ein bisschen was aus der jüngeren Geschichte der Autonomen.
2018. Neujahr. Auf Tagebaugelände Hambach werden Stromgeneratoren angezündet und Kabel durchtrennt. 7.1. Dessau. Uri Jalloh, das war Mord. Demo in Gedenken an Uri Jalloh. 2005 in einer Dessauer Polizeizelle verbrannt. 11.1. Räumung der von Geflüchteten besetzten Gerhard-Hauptmann-Schule. Januar. Französische Regierung verzichtet auf den Flughafenbau in Notre-Dame-de-Lande. Ein Sieg. 17.02. Berlin. Über 1000 Leute, darunter viele feministische Gruppen, blockieren den rechten sogenannten Frauenmarsch zum Bundeskanzleramt erfolgreich. 4.03. Berlin. AfD-Stammtischlokal Bonn-Werde am Wannsee mit Steinen und Bitumen angegriffen. 8.03. Feministischer Frauengeneralstreik in Spanien und Argentinien. 9.04. Ab diesem Tag gehen französische Bullen massiv gegen die Saat bei Notre-Dame-de-Lande vor. 11.000 Kartuschen Tränengas, Häuser zerstört, jedoch enormer Widerstand und Solidarität europaweit. 14.04. Berlin. Riesendemo gegen den Mietenwahnsinn. 10.05. München. 40.000 auf der Demo gegen das neue bayerische Polizeiaufgabengesetz. 10. bis 13.05. Berlin. Diskussions- und Chaostage. 27.05. Berlin. 25.000 auf den Straßen gegen einen AfD-Aufmarsch. Juli 18. In 30 Städten demonstrieren Zehntausende unter dem Motto Seebrücke gegen Abschottungspolitik, für sichere Fluchtrouten und eine humane Aufnahmepolitik. 7.07. Düsseldorf. 20.000 auf der Straße gegen das neue Polizeigesetz NRW. 8.08. 2 Millionen ArgentinierInnen für legale, sichere und kostenfreie Abtreibung auf der Straße. 15.08. Beginn der Räumung der Baumhäuser und Barrikaden im Hambacher Forst. 8.09. Berlin. Im Rahmen der Besetzen-Kampagne wird die Großbärenstraße 17a besetzt. 16.09. Berlin. What the fuck Bündnis und andere demonstrieren gegen Marsch fundamentalistischer AbtreibungsgegnerInnen. 29.09. Hamburg. Welcome United. Große antirassistische Parade. 5.10. OVG Münster untersagt RWE weitere Rodung des Hambacher Forstes. 13.10. Berlin. 240.000 Menschen auf Unteilbar-Demo. Solidarität statt Ausgrenzung für eine offene und freie Gesellschaft. Oktober, Berlin. Nach Monaten des Widerstands gibt Google auf. Kein Google Campus in Kreuzberg. November. Fundi-Apotheke Undine in Neukölln ist zermürbt von vielen feministischen Attacken und zu wenigen KäuferInnen und schließt. 29.11. Hamburg. Angriff auf Wohnhaus von Bundesfinanzminister Scholz in Solidarität mit Protesten in Buenos Aires gegen den G20-Gipfel. 30.11. bis 1.12. Buenos Aires, G20-Gipfel. Ab Dezember 18 Schulstreikdemos gegen die herrschende Klimapolitik. 24.12. Hambacher Forst. Angriff mit Steinen und Mollys auf Container der RWE Security und Bullen. Wachschutzpräsenz im Wald wird daraufhin in den nächsten Monaten deutlich geringer. 26.12. Berlin. Brandanschlag auf Amtsgericht Wedding in Solidarität mit den G20-Gefangenen. 31.12. Berlin. Nutzungsverträge der Jugendzentren Potze und Drugstore enden. Drugstore übergibt die Schlüssel zu ihren Räumen, die Potze jedoch nicht und ist seitdem besetzt. 31.12. Hamburg. Steine und Bitumfarbe aufs Amtsgericht in Harburg in Solidarität mit 5 Angeklagten, Elbchaussee 5, wegen G20-Protesten. 31.12. Hambacher Forst. Sabotage und Brandanschläge auf Pumpstation, Stromverteiler und Kameramast. Karlofts in Kreuzberg. Wo gibt's denn sowas? In der Liegnitzer Straße Ecke Reichenberger wurde ein Haus für Mensch plus Auto gebaut. Eine Frechheit. Wollen die doch ihre Luxuskarossen nicht auf die leicht brennbaren Straßen unseres Kiezes stellen, sondern mit nach oben in ihr Loftgeschoss fahren, wo sie sicher stehen und, nachdem die Einkaufstüten ausgeladen sind, den Karren gleich noch eine liebevolle Wäsche direkt neben der Einbauküche zukommen lassen? Das hat seinen Preis. Wir wollten die Kosten für diesen unverschämten Neubau in die Höhe treiben und mobilisierten Kundgebungen und Aktionen dagegen. Scheiben splitterten regelmäßig und die Fassade kann bis heute noch als recht kreativ gestaltet bezeichnet werden. Trotz des Wachschutzcontainers vor der Tür, der rund um die Uhr besetzt war, gingen die Aktionen weiter. Es war schwierig für den Investor, die Etagen zu verkaufen und letztlich musste er sich nach monatelangem Leerstand mit der Vermietung der Lofts zufrieden geben. Kein großer Erfolg für uns, aber besser als nix. Zumindest hat das Beispiel Karloft im Kiez nicht Schule gemacht, wenn dieser auch immer teurer wird und nettes Gewerbe wie die Szenekneipe-Meuterei auch von einer Räumung bedroht ist. Tempelhof für alle. Das alte Flugfeld aus der Kaiserzeit diente den Alliierten als Nachschubbasis und kleineren Fliegern als Passagierflughafen. Da ja der XXL-Flugplatz BER bald eröffnen sollte, stand 2008 die Riesenfläche in der Innenstadt plötzlich zur Disposition. Die anliegenden Kieze in Nordneukölln befürchteten rapide steigende Immobilienpreise, falls die Träume der Berliner Baumafia und international nach Anlagemöglichkeiten suchender Immobilienkonzerne wahr werden sollten. Eine Bebauung lehnte die Initiative Tempelhof für alle kategorisch ab. Beim Aktionstag Have You Ever Squatted an Airport? Ließen sich AnwohnerInnen und die Szene mobilisieren. Als dann 2010 das Gelände freigegeben wurde, war klar, dass der vorhandene Zaun bleiben würde. Das war Anlass zu einem weiteren Aktionstag, Reclaim Tempelhof. Wir wollten keine Zäune rund um die neue Grünfläche und keinen Wachschutz. Tausende kamen, die Eröffnung des Parks kritisch zu begleiten. Es wurde versucht, den Zaun mittels eines geworfenen Ankers umzureißen und am Abend formierte sich eine spontane Demo auf dem Flugfeld, die an der Jubelbühne vorbeiziehend den Schlagerbarden Frank Zander mit Parolen überstimmte, sich aber später dem Wachschutz beugen musste und den Platz verließ. Eine berlinweite Volksabstimmung sprach sich 2014 dann mehrheitlich für den vollständigen Erhalt der Freifläche ohne Bebauung aus. Ein toller Erfolg. Obwohl in Berlin preiswerter Wohnraum besonders im Innenstadtbereich fehlte, war doch abzusehen, dass der Senat auf der Freifläche nicht bezahlbare, sondern vorwiegend teure Wohnungen hätte errichten lassen, durch die die umgebenden Kieze noch schneller aufgewertet worden wären. Köpi forever. Die gute alte Tante Köpi in der Köpenicker Straße im Bezirk Mitte ist dreckig und laut, aber allen ans Herz gewachsen. Seit 1990 besetzt, ist das Hausprojekt mit den vielen Räumen für Kneipe, Konzerte, Treffen, Kino und Sport bekannt wie kaum ein anderer Squat in Europa. Hunderte von Linken und ChaotInnen haben dort schon gewohnt, tausende von Bands aus aller Welt gespielt und Millionen von Bierflaschen wurden leer getrunken und ausgepisst. Die Köpi ist sinnbildlich die Störenfrieda in der laufenden Spreeuferaufwertung durch InvestorInnen und oft im Fokus der Regenbogenpresse als angebliche Terrorzentrale Berlins. Die wechselnden Eigentümerfirmen mussten immer wieder den Verkauf des Grundstücks und den geplanten Abriss aufgeben. Sei es, weil sie sich lustigerweise intern zofften, sei es durch die zahlreichen öffentlichen Mobilisierungen und den aufgebauten Druck, der sie abschreckte. Köpi bleibt Risikokapital, war die Parole bei Randale und auf vielen Demos. Leute kamen von weit her angereist, um mit tausenden anderen Parolen gegen den Verkauf ihrer Köpi zu schmettern. In allen möglichen Sprachen. Hoffen wir, dass uns und ihnen der Atem nicht ausgeht. Hashtag besetzen. Im Jahr 2017 dachten sich einige Aktive gegen den neoliberalen Umbau der Stadt eine neue Parole aus. Naja, Parole eigentlich nicht, denn das Ganze hieß jetzt Hashtag besetzen, aber es brachte Schwung in die Sache. Die Bewegung gegen den Stadtumbau von oben, mit Straßenkomitees, MieterInnenversammlungen und Protesten auf der Straße, wurde durch mehrere Besetzungen von leerstehenden Häusern oder Räumen sinnvoll ergänzt. Manche nur zum Schein besetzt, manche nach wenigen Stunden geräumt, machten sie doch Furore und gute Presse, auch in der Bösen. Jetzt war plötzlich von Notwehr angesichts der großen Wohnungsnot in Berlin die Rede. Die Berliner Linie, das heißt Räumung innerhalb von 24 Stunden, wurde nicht nur von etablierten Linken in Frage gestellt. Und dann, im Sommer 2018, wurde auch mal eine Besetzung gehalten, die Großbärenstraße 17 im nobleren Westen Kreuzbergs, für immerhin fast ein Jahr. Gleichzeitig sind mehrere wichtige linke, traditionsreiche Projekte bedroht. Die Jugendzentren Drugstore Potze nach 50 Jahren, die Kneipensyndikat und die Meuterei nach 35 bzw. 10 Jahren sowie das feministische Hausprojekt Liebig 34 nach 30 Jahren. Sie alle trotzten 2019 der Räumungsdrohung, erklären sich für besetzt und mobilisieren gemeinsam zu Aktionen und interkitionalem Widerstand. Besser haben es da diverse legalisierte Projekte, die aus der Besetzungswelle nach der Wende in Ostberlin hervorgingen und zur elementaren linken Infrastruktur gehören, zum Beispiel durch Solizimmer für Geflüchtete. Sie können 2020 ihr 30-jähriges Bestehen feiern. Gratulation.
So, und das war's für heute auch schon mal. Eine bisschen kürzere Sendung. Nächste Woche hört ihr uns hier wieder bei Fratzig vorgelesen. Sonntag 16 Uhr auf 98,5 oder im Livestream unter stream.radio-fratz.de. Bis dahin euch eine schöne Woche. Lasst euch nicht ärgern. Tschüssi.